Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Henning Schneider, mein Lieber. Einen wunderschönen Nikolausi an diesem 6. Dezember 2020. Damit herzlich willkommen zur 52. Ausgabe eures Lieblingsfußball-Podcastes. Doppelspitze live aus Berlin, Friedrichshain und Karlshorst. Schönen guten Mittag, Henning.
Schönen guten Mittag, Leon. Ja, es ist Nikolaus, es ist 2. Advent. Jetzt kommt alles auf einmal. Man hat das Gefühl, nicht nur die Bundesliga-Saison ist gerafft, jetzt ist auch die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist auch ziemlich gerafft dieses Jahr.
Ja, das stimmt. Ich war vorhin beim Bäcker, habe mir für so ein Sonntagsfrühstück, wie es sich gehört, noch ein paar Brötchen geholt. Und da habe ich kurz geschwankt, soll ich der Verkäuferin jetzt einen schönen 2. Advent wünschen oder einen schönen Nikolaus? Ich habe mich dann für den schönen 2. Advent entschieden, weil der Kunde vor mir das auch getan hat. Dachte ich, das ist vielleicht hier so, in Karlshorst macht man das vielleicht so. Vielleicht ist hier der Nikolaus nicht so angesehen, ich weiß es nicht.
Genau, man will ja nicht unterstellen, dass das alles gefeiert wird. Vielleicht suchen die Leute auch aus. Nikolaus, Advent, man muss nicht alles mitnehmen.
Richtig. Und stehen hier im Haus auch, das finde ich immer ganz, ganz toll, da haben sich die Nachbarn vielleicht untereinander abgesprochen, aber auch nur im Erdgeschoss. Ich wohne in der ersten Etage oder zweiten Etage, aber es ist eigentlich die erste. Und im Erdgeschoss, bin runtergelaufen, stand vor jeder Wohnung so ein kleiner Nikolausgruß, nur so ein bisschen Schokolade, ein bisschen eine Clementine.
Ach, schön.
Und bei uns im Stockwerk nichts. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das? Ist es vielleicht eine Zweiklassengesellschaft? Also vielleicht diejenigen, die länger schon da wohnen oder wirklich unten dieses Erdgeschoss, was da zusammenhält. Vielleicht haben die auch eine WhatsApp-Gruppe. Ich weiß es nicht.
Ja, ihr im ersten /zweiten Stock habt keine WhatsApp-Gruppe?
Nee. Also wir kennen uns alle flüchtig, würde ich sagen. Und man grüßt sich nett. Jetzt mit Corona sieht man sich irgendwie noch weniger gefühlt. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir uns hier so ein Nikolaus-Gruß vor die Tür stellen. Aber vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht gehe ich nachher raus und plötzlich steht denn da was.
Stolperst drüber. Ja, aber klar, kann sein, dass die da unten einfach seit 20, 30 Jahren alle da wohnen. Und es ist ja sowas, was unsere Generation kaum noch kennt. Also wer jetzt, ich wohne jetzt 3 Jahre hier in dieser Wohnung und habe mal 5 Jahre in der Wohnung gewohnt, aber wesentlich länger noch nicht. Und dass man 20 Jahre in derselben Wohnung wohnt, 20 Jahre im selben Job, das sind ja Sachen, die wir ja kaum noch kennenlernen werden wahrscheinlich. Das heißt, vielleicht ist uns einfach nicht vergönnt, diese Nachbarschaftlichkeit noch zu erleben, dass wir da, also vielleicht sollte man auch einfach mal anfangen, den frischen Nachbarn auch was da vor die Tür zu stellen. Ein paar Nüsse, eine Banane und eine Orange, Clementine und so einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann. Und dann entsteht sowas vielleicht auch.
Ja, ich habe jetzt überlegt, vielleicht brenne ich unsere gesammelten Doppelspitze-Folgen und schenke dir das. Als CD oder so und legt das dann vor jemand. Dann aber natürlich auch mit so einem kleinen Goodie, also schon so ein Schoko-Nikolaus, damit das auch attraktiv ist, dass die das auch nehmen wollen.
Auf jeden Fall. Kannst dann ja auch unterscheiden, irgendwie ein USB-Stick, CD und Diskette vielleicht für die Älteren.
Das ist gar nicht so schlecht. Der eine oder andere hat vielleicht etwas so einen Computer mit Diskettenlaufwerk.
Ja.
Wer weiß. Und es gibt eine neue Geschichte aus der Makronenwelt übrigens, die habe ich dich auch noch parat. Du erinnerst dich, letzte Woche habe ich ja erzählt, mein großer Makronentest.
Ja.
Und ich habe jetzt gesagt, dieses Wochenende, komm, leck mich doch alle, ich mach die Scheiße einfach mal selber. Und war gestern in meiner kleinen Backstube, in der Weihnachtsbäckerei.
Ja.
Im Hintergrund lief Rolf Zukowski. Und ich habe dann selber den Rührstab geschwungen.
Geschwungen zwischen Mehl und Milch.
Macht so mancher Knilch. In dem Fall war ich dann der Knilch. Und ich habe ja keine Küchenmaschine. Ich bin ein neumodischer Mensch, ich habe aber keine Küchenmaschine.
Ja.
So, auch ein Nachteil der neuen Generation, wir haben diese ganzen alten Sachen nicht mehr.
Das stimmt, die Firmen, die für uns alles herstellen, machen auch keine Küchengeräte, das ist das Problem.
Richtig, wir haben kein Fleischwolf, wir haben keinen Nudelmacher mehr, wir haben keine Brotschneidemaschine, die irgendwie aus einer Schublade rauskommt oder so, haben wir alles nicht. Ja, wir machen das alles schön per Hand, wir sind nämlich ein bisschen, wir sind die Adventure Boys und Girls.
Ja.
Und deswegen habe ich den Eierschaum für diesen Makronen auch mit der Hand geschlagen. Und das ist wirklich eine Sache, da hast du danach Muskelkater auf jeden Fall im Oberarm.
Du hast kein so ein Rührgerät?
Nee, das wird auch der nächste Neuzugang in der Küche auf jeden Fall sein.
Okay.
Definitiv.
Ist das nächste Transferfenster schon angekündigt?
Ja, wirklich. Also so ein Stabmixer mit so Schneebesen brauche ich unbedingt. Das ist wirklich, steht auf der Weihnachtsliste auch ganz oben. Und und naja, ich habe das dann gemacht und das dann auch schön so nach Rezept reingemacht. So, dann habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich dachte mir, naja, ich habe das Rezept halbiert und da stand drin, man braucht 500 Gramm Zucker. Und habe ich gedacht, naja, machst du die Hälfte sowieso, weil ich will ja nicht irgendwie hier das ganze Haus ernähren mit Makronen. Und dann hatte ich noch eine halbe Zuckerpackung und dachte mir, das passt ja genau. Dann machst du die Hälfte, da sind immer so 500 Gramm drin in der Zuckerpackung, machst du die Hälfte so rein, dann kommst du auf 250 Gramm. Mhm. Rühr das alles an, mach das alles fertig, mach die Makronen auch in den Ofen und so und alles ist gut. Und denk schon so als ich so den Rest von dem Teig, macht man ja immer, ist ja kein richtiger Teig, aber von der Masse nochmal so gekostet, habe ich so, oh, das ist aber ganz schön süß geworden. lass die Makronen da im Ofen schön fertig werden, probier die dann ein bisschen nach Abkündigung, so, oh, die sind echt gut, die haben echt gut geschmeckt, aber echt einen Ticken süß. So, dann fiel mir abends auf, irgendwie ganz spät so, ey, sag mal, bist du eigentlich irgendwie bescheuert? Bin in die Küche gegangen, guck auf die Zuckerpackung und merke, die haben natürlich nicht 500 Gramm die scheiß Zuckerpackung, sondern natürlich 1000. Das ist ein Kilo. Ja, dann habe ich statt 250 Gramm habe ich schön locker einfach mal 500 Gramm Zucker reingeballert in die Makronen und das ist jetzt, es ist sehr zuckerhaltig.
Schön, schön. Das ist ja auch entgegen einem Trend, der in der Gesellschaft gerade stattfindet. Man muss ja nicht alles mitmachen und wenn überall auf Zucker verzichtet wird, ja, 20% weniger Zucker, 30% weniger Zucker, es gab ja in einem großen Supermarkt, haben die mal so eine Aktion gemacht, wo es Produkte wie Schokopudding in Varianten gab, also von der Hausmarke, in Varianten mit 20%, 30% oder 50% weniger Zucker und dann haben die geguckt, was wird am meisten gekauft und das wurde dann, glaube ich, umgesetzt danach. Ich weiß nicht, ob es immer noch umgesetzt wird oder ob das so eine kurze Erscheinung nur war. Aber da konnten die Kunden demokratisch quasi entscheiden, auf wie viel Zucker sie verzichten wollen, dass der Geschmack immer noch überzeugt. Und das hast du quasi umgedreht. Wie viel mehr Zucker machen wir rein, dass es nicht zu süß schmeckt? Wo ist die Grenze?
Ja. Ey, und ich habe noch so gedacht, okay, also es ist wirklich schon sehr zuckerartig. Beim nächsten Mal mache ich nochmal so ein bisschen, mache ich mal die Hälfte rein. So, ja. Naja, es ist auf jeden Fall. Aber man kann sie essen. Ich würde empfehlen, einen am Tag, dann hat man den Zuckerhaushalt, glaube ich, für eine Woche gedeckt. So. Aber sonst sind sie wirklich gut geworden, auch sogar einen Ticken besser noch als von den Bäckern, würde ich sagen. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, wenn du die frisch isst, schmeckt das immer geiler. Ja, und von selbst gemacht sowieso.
Ja. Und der Eischaum ist auch gut geworden.
Ja, der ist echt sehr gut geworden. Man ist dann doch überrascht, wie schnell dann doch so eine, es wird ja richtig so ein Baiser quasi, also so eine weiße, feste Masse fast.
Ja.
Und der Trick ist dann ja immer, sich das über den Kopf zu halten und gucken, wenn es dann, also so als Mutige, wenn man denkt, jetzt ist es fertig und dann über den Kopf halten. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber es hätte den Kopftest hätte es standgehalten.
Ja. Das ist schön. Das klingt sehr gut. Dauert das lange, das mit der Hand aufzuschlagen? Ich habe das noch nie gemacht.
Ich würde sagen, so gute 5 bis 7 Minuten. Aber nonstop dann halt, ne? Also es ist schon wirklich, ja.
Trainiert Bizeps.
Ist trainiert den Bizeps. Da hast du irgendwann vielleicht so einen wie Leon Goretzka.
Oh ja, auch viel Makronen vielleicht gebacken.
Ja. Wo wir beim Thema sind, Fußball-Bundesliga. Wir wollen ja hier gar nicht, wir sind ja keine Weihnachtsbäckerei-Sendung oder keine weiß ich nicht, locker flockige Talk-Sendung. Nein, wir sind der Fußball-Podcast mit Niveau, das Original auf dem Markt, Henning. Ja. Und hinter uns liegt ein aufregendes Fußballwochenende als Hertha-Fans sowieso nochmal doppelt.
Oh ja.
Freitagabend das Derby, darüber sprechen wir natürlich gleich über den 3:1-Sieg der Hertha gegen Union. Einiges drin in diesem Spiel. Gestern dann die Bayern abends.
Im Topspiel. Und das Topspiel war, das wird ja immer als Topspiel angeworben. Aber es war diesmal wirklich ein Topspiel. Manchmal ist es ja auch, weiß ich nicht, Mainz, Freiburg, no offense. Aber diesmal war es ja wirklich Platz 1 gegen Platz 2. Mehr Topspiel geht nicht.
Ich denke, dieser Satz fiel auch bei Sky sehr häufig dann während der Übertragung. Also,
kann sein.
Das haben sie sich bestimmt nicht nehmen lassen. Und naja, war ja auch wirklich so. Und am Ende 3:3, da schauen wir kurz drauf. Und dann gehen wir die restlichen Partien natürlich auch durch und blicken dann noch auf den heutigen Restspieltag, Montag ja sogar auch noch ein Spiel mit Hoffenheim Augsburg, das tolle Montagabendspiel Und aber anlässlich des Schalke-Spiels heute haben wir noch einen Schmankerl rausgesucht aus der jüngsten Fußballhistorie oder jüngeren Fußballhistorie, das den Schalker-Fans so ein bisschen Mut machen könnte, und sind dabei auf ein spektakuläres Spiel im Schneegestöber gestoßen vor fast genau 3 Jahren. Da werden wir nochmal drauf zurückblicken. Und dann hinten raus haben wir noch Neuigkeiten von niemand Geringeren als Silvio Berlusconi. Da könnt ihr euch mal drauf gefasst machen.
Ja, ruhig geworden um den alten Schwerenöter.
Das ist richtig, aber es gibt ein paar Neuigkeiten, die mit ihm in Verbindung stehen, und da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, aber der Blick geht erstmal in die Fußball-Bundesliga. Ich würde sagen, wir fangen kurz chronologisch an und starten vielleicht doch mit dem Derby erst, oder? Weil das ist ja irgendwie das, was uns beide auch am meisten interessiert hat, und ich glaube, die Bundesrepublik auch.
Auf jeden Fall. Darauf haben wir lange gewartet. Es ist ja das dritte Bundesliga-Derby zwischen den beiden gewesen. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Es ist ja die zweite Saison und das ist die Hinrunde, müsste das dritte sein. Nach meiner Rechnung.
Ja, eins haben wir verloren und jetzt das zweite Mal gewonnen. Und davor waren ja alles nur Aufeinandertreffen in der zweiten Liga.
Ja, ja. Und es war ja das zweite, also das erste von den dreien war ja mit Zuschauern in Köpenick, das verloren gegangen ist und jetzt zweimal Geisterspiele und zweimal gewonnen. Ist ja die Frage, läuft für die Hertha ohne Zuschauer besser im Derby?
Ja, offenbar. Aber das war auch eine Sache, die Bruno Labbadia danach dann auch nochmal, fand ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Also er meinte, klar, wir freuen uns über den Sieg, aber auch sehr ehrlich und hat gesagt, wir haben nicht unbedingt die beste Leistung gezeigt, gerade in der ersten Hälfte, da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Aber was natürlich total fehlt, sind jetzt, dass die Bude da voll ist mit 75.000 Zuschauern, und er hat dann so sinngemäß gesagt, dass es für ihn selber auch irgendwie wehtut oder schmerzt, dass er bis jetzt noch gar nicht, muss man sich auch mal reinziehen, er ist ja gekommen, als der ganze Corona Wahnsinn schon so richtig losging, mehr oder weniger. Und er konnte auch noch gar nicht so richtig in die Stadt eintauchen, meinte er, und das Umfeld und so. Das ist natürlich auch für einen Trainer, ich sag mal, nicht das Beste, ne? Klar, ist natürlich eine Sache, die, also da gibt es gerade ganz andere Probleme, aber ich glaube, das ist natürlich aus Sicht eines Vereins und aus Sicht von Bruno Labbadia schon schade, dass er bis jetzt noch gar nicht so richtig in dieses Hertha-Universum eintauchen konnte und auch gar nicht in die Stadt Berlin, ne?
Ich glaube auch, das ist eine Sache, die man oft unterschlägt, wenn man durchgeht, wo Leute gespielt haben oder Trainer waren. Das sind ja auch Städte, in denen die gelebt haben. Also wenn man jetzt Personen trifft, so im privaten Leben, und man, die haben dann irgendwie in 5 Ländern und in 20 Städten schon gelebt, denkt man, wow, das ist ja bei Fußballern, gehört das ja auch dazu, wenn du jetzt nicht Messi bist und seit du 13 bist in Barcelona wohnst. Hast du ja mehrere Städte gesehen und auch das Leben genossen in den Städten, und wenn man jetzt aktuell geht diese Sphäre natürlich auch verloren, dass man in Berlin wohnt mit allem, was Berlin zu bieten hat, weil Berlin natürlich wie alle Städte gerade runtergefahren ist und nicht so viel zu bieten hat.
Ja, wir sind gerade im abgesicherten Modus quasi, wenn man das mal so in die, die PC-Welt übersetzen möchte.
Aber da Shift und Escape gedrückt beim Hochfahren, ja. Oder ja, was man
da lange nicht mehr gemacht eigentlich, so einen abgesicherten Modus. War immer spektakulär. Oder auch so die Dingssohle, die Konsole, Befehlskonsole.
Ja, da hat man richtig reingeguckt in den Computer mal.
Ja. Du bist ja so ein Apple-Fanboy. Haben die sowas überhaupt, Apple-Computer?
Nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, dass man bei anderen Betriebssystemen Windows immer sich, je besser man sich auskennt, desto besser funktioniert es.
Ja, wobei ich sagen muss, da sind wir auch schon beim Thema nochmal Derby. Das ist mir jetzt ultra auf den Sack gegangen. Ich habe hier Freitagabend versucht, The Zone zum Laufen zu bekommen. Ich habe das über meinen Laptop ganz normal, über den Login beim Browser und so weiter alles gestartet, und es hat wirklich so gehakelt und geruckelt die ganze Zeit. Ich habe keine stabile Verbindung hinbekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wisst ihr was, fickt euch, ich mache den Scheiß hier aus, hab dann auf mein Handy umgeschwenkt, hab da die App gestartet, und da lief es sauflüssig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hängt auch mit Windows zusammen, wenn du über den Browser gehst, dass da irgendwie, weil der Arbeitsspeicher ist extrem hochgefahren, also der war fast komplett ausgelastet, weil irgendwie anscheinend das Video, der Stream, das so belastet hat. Und ich habe das Gefühl, dass Apple-Produkte da meistens irgendwie das besser gehandelt bekommen, warum auch immer, und die App sowieso das irgendwie besser filtern kann. Und habe dann über die App geguckt.
Ja.
Kleines Problemchen war dabei allerdings, weil ich vorher dachte, dass ich bei meinem PC irgendwie mehr raushole, was die Internetleistung betrifft, habe ich bei meinem Handy mich aus dem WLAN ausgelockt und habe dann einfach mal schlanker Hans so die erste Halbzeit plus die zweite zur Hälfte zumindest auch über mein Datenvolumen geguckt. Ja. Und dann kam irgendwann eine SMS, ihr Datenvolumen ist bei 80% aufgebraucht, Herr Ginzel. Wollen Sie das? Ja. Sowas? Ja. Und ich so, scheiße, ey. Ja.
Ist ja immerhin schon der vierte gewesen, ne? Vom Monat.
Ey, und das dachte ich dann auch, leck mich am Arsch, es ist Dezember, man wird das Handy noch ein bisschen brauchen wahrscheinlich und ich habe jetzt schon kein Datenvolumen mehr. Kann ich schön so ein Datasnack nachbuchen jetzt für 5 Euro, was ungefähr die genauso teuer ist wie die gesamte Grundgebühr in meinem Monat, ey.
Ja, dann musst du unterm Christbaum Vorlieb nehmen mit internen Spielen vom Gerät, die nicht Internet brauchen.
So eine Scheiße, ey. Muss ich wieder Candy Crush die Harry Potter Version spielen oder so?
Genau. Mit irgendeinem Frosch da über so Flammen springst und versuchst, den Teich zu retten oder so.
Absolut. Ja, aber back to the football game hier. Also, Hertha gewinnt das Ganze 3-1. Es war wirklich, also ich habe es dann hier im Henning-Schneidersitz auf dem Sofa verfolgt und so das Handy versucht, möglichst stabil irgendwie irgendwo zu platzieren und nah genug ranzukommen. Und hab dann trotzdem, also beim 0-1 war ich natürlich auch gerade irgendwie in der Küche, höre dann nur so, oh, das ist Tor für Union. Ja, und dann habe ich auch gedacht, leck mich fett.
Ja, da steigt die Laune noch.
Ja, und die erste Halbzeit war ja aus Hertha Sicht wirklich auch schlecht. Ich meine, wir können von Glück reden, sag ich jetzt mal, dass diese rote Karte dann noch gekommen ist, weil ich glaube, ohne die rote Karte hätten wir das Spiel nicht gewonnen am Freitag.
Ich denke auch.
Ja, und Andrich war ja, ich meine, das war ja eine klare rote Karte auch.
Ja, war gefährliches Spiel und er trifft ihn. Ich denke auch, da es gab auch wenig, wie sagt man?
Proteste.
Proteste, so sagt man. wurde ziemlich hingenommen und ich glaube, das können auch alle nachvollziehen, dass es rot war. Ist natürlich ärgerlich, weil es jetzt wirklich keine nötige, also gibt es nötige rote Karten, aber keine Situation war, in der man da so hingehen muss, in der 23. Minute und hat natürlich nachhaltig das Spiel beeinflusst. Also ist die Frage, ob beim 11 gegen 11 Hertha noch mal rangekommen wäre. Weiß natürlich nie, aber so eine frühe rote Karte hilft einem da immer. Da muss man sagen, dass die beste Aktion für die Hertha in der ersten Halbzeit der Ex-Herthaner Robert Andrich hatte mit dieser roten Karte. Also nichts hat in der ersten Halbzeit der Hertha so gut getan wie diese Karte.
Ja, und es war auch, das hat auch Bruno Labbadia danach gesagt, ja auch keine wirklich gute Leistung, was daran lag, fand ich. Also Union hat es erstmal ziemlich gut gemacht. Waren extrem präsent, waren echt nah dran immer an den Spielern, haben super gut verschoben, waren einfach gallig und giftig und so, was du im Derby sein musst. Hertha jetzt auch nicht irgendwie körperlich zurückgesteckt oder so. Es war jetzt nicht, dass wir irgendwie total phlegmatisch da rangegangen sind, aber irgendwie insgesamt zu wenig Bewegung. Das heißt, wir haben es Union auch relativ einfach gemacht, die Räume dann dazu zu stellen, sind kaum über die Außen zum Beispiel mal gekommen oder sind kaum irgendwie mal in so 1-1 Dribblings gegangen, was man ja von Guendouzi, was man von einem Cunha sowieso auch vielleicht noch erwarten kann. Und das war dann auch so ein bisschen der Gamechanger in der zweiten Hälfte. Also zum einen rote Karte, erste Hälfte, klar, aber dann auch die Wechsel, ne, mit Dil Rossun und mit Piontek. Genau, vor allem die Rossum hat einfach viel mehr Bewegung noch mit reingebracht und hat dann auch dafür gesorgt, dass Cunha sich mal zurückfallen lassen konnte und dann mal so eine schnelle Bewegung hatte und im 1-1 sich durchgesetzt hat und dann halt den Weg zum Tor gefunden hat und dann mal raufgezogen hat. Und klar, dann macht Lute da irgendwie so einen halben Fehler, Pekarek trifft. Und dann hat er sich richtig reingebissen in die Partie und auch wirklich besser gespielt, also dann auch diese Überzahl mal ein bisschen besser ausgespielt.
Ja, hast du den aufgestellt bei Comunio, Pekarek?
Klar.
Glückwunsch. Grüße an dieser Stelle.
Ja, habe mich natürlich gefreut. Also klar, ja. Das war natürlich doppelt schön und ja.
Nice. Ja, es war, die drei Tore waren alle ziemlich zerfahren auch. Also es war wenig rausgespieltes. Also Hertha hatte dann mehr Räume durch den durch die rote Karte und mehr vom Spiel auch, weil die Wechsel gezündet haben. Aber es waren also das 1-1 war, da war Lute sehr beteiligt. Beim, ich glaube, 3-1, also im zweiten von Piontek, kam der Ball auch vom Innenverteidiger. Also war dann auch vielleicht durch die Unterzahl zu viel Druck für die Abwehr der Unioner. es war halt, was mir gefehlt hat, war so ein komplett rausgespieltes Tor, das man so richtig genießen kann. Also natürlich habe ich den Sieg genossen und es war schön, dass das funktioniert hat, in der zweiten Halbzeit besser. Aber es war bei jedem Tor so im Hinterkopf, ja, ist jetzt gut gegangen, aber war jetzt auch nicht so zielführend gespielt, dass das so zwingend war, dass es auf jeden Fall hätte klappen müssen.
Ich glaube, es war letztendlich einfach ein sehr kampfbetontes Spiel, was jetzt nicht davon gelebt hat, dass du die großen künstlerischen Momente hattest, ne? Wobei man schon sagen muss, dass gerade die Rossum dann auch die Vorarbeit, ich glaube im 2-1, war es das 2-1 oder das 3-1, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall, wo er über die Außen gekommen ist und dann relativ gut mal einfach auch das 1-1 aufgelöst hat und dann zurückgepasst hat. Ich glaube, Das müsste das 2-1 dann gewesen sein. Und das 3-1 war ja dieser, auch ein schöner Treffer von Piontek. Also das hat mich für ihn auch gefreut, dass er dann auch jetzt mal so ein Spiel hatte, wo er im Doppelpack dann auch mal zeigen kann, was er halt kann auch. Und ich meine, er ist ja auch zu einer richtig beschissenen Zeit gekommen letztendlich, ne? Gerade dieser ganzen Klinsmann holt noch mal ein paar Spielerzeit und dann ist Klinsmann weg und dann muss er sich erstmal wieder neu gewöhnen und so. Man weiß gar nicht, ist das jetzt wirklich ein guter oder war das einfach nur so ein Schnellschuss? Ja, aber er erinnert mich echt von der Anlage viel an Lewandowski. Also klar, er ist halt auch ein Pole, aber trotzdem einfach so von der ganzen Athletik und von der gesamten, vom ganzen Auftritt erinnert er mich schon so sehr an Lewandowski und der hat ja in den ersten Saisons auch erstmal Anlaufschwierigkeiten gehabt und dann richtig gezündet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei Piontek ähnlich sein kann.
Ja, und ich habe letzte Woche schon so viel mit Thomas Hitzlsperger, aber ich habe ein Interview mit dem gehört, wo er erzählt hat, wie er nach Stuttgart gekommen ist und dann auch sehr in Absprache mit dem damaligen Trainer, der dann kurz nach seiner Ankunft entlassen wurde. Und dann wurde hier Flasche leer, wie heißt er noch?
Trapattoni.
Trapattoni kam, war dann kurz Trainer in Stuttgart danach und der kannte den halt nicht. Also Hitzlsperger kannte Trapattoni, aber umgekehrt halt nicht. Und dann kommst du halt als Spieler in eine Mannschaft und ich glaube, man unterschätzt, wie verbunden so ein Transfer auch mit einzelnen Personen bei den Verantwortlichen eines Vereins sein kann. Und wenn der Trainer da sehr dran war und danach entlassen wird, und dann kommt ein neuer Trainer, der dich vielleicht gar nicht kennt als jungen Spieler, also ist bei Piontek jetzt anders, aber der dich nicht so auf dem Schirm hatte, vielleicht nicht dafür eingestanden wäre, dich zu holen, dann kann das, glaube ich, den Start auch erschweren, wenn du quasi in eine bestimmte Konstellation hinein sagst, ja, das mache ich, und die Konstellation ändert sich dann kurz danach, oder ist eh so schwierig, wie es bei der Hertha damals war, dann kann das, glaube ich, einen ganz schönen Einfluss drauf haben, wie dein Start da ist und auch deine Chancen und wie du dich mental fühlst und was du dann auf dem Platz von dem, was du kannst, zeigen kannst. Also ich glaube, man unterschätzt, wie sehr alles auch miteinander zusammenhängt und wie sehr das auch jetzt nicht eine Vereinsentscheidung sein muss, dass ein Spieler geholt wird oder ein anderer, sondern dass auch teilweise Entscheidungen von einzelnen Leuten sein können.
Ja, alles hängt mit allem zusammen. Das ist wie im Universum. Das ist ja auch irgendwie alles miteinander verbunden und so auch so ein Transfer. Aber genau, also ich glaube auch, dass das vielleicht mit ein bisschen spezielleren Umständen jetzt bei der Hertha sowieso, aber einfach für ihn ein schwieriger Start war und jetzt muss er gucken, dass er da irgendwie jetzt durch so ein Spiel natürlich auch, das kann insgesamt jetzt auch wirklich ein Turnaround sein für Hertha, ne? Weil Derby gewonnen, nach Rückstand zurückgekommen und dann irgendwie so ein Erlebnis jetzt gehabt zusammen als Team. Mhm. Was du nicht darüber hinwegtäuschen darf, du hast es auch schon gesagt, dass die kreativen Momente nach wie vor immer noch fehlen. Also ich finde, wir haben uns jetzt defensiv schon stabilisiert. Gut, von Union kam auch fast gar nichts mehr. Mhm. Auch wegen der Unterzahl natürlich, aber so generell auch jetzt auch in der ersten Halbzeit eine gute Aktion, das war das Tor. Aber trotzdem, genau, sollte man ein bisschen darauf aufpassen, dass man weiterhin auch daran arbeitet, in der Offensive einfach ein bisschen mehr auf die Straße zu bringen, was so Kreativität angeht. Das kann nicht alles nur Kunja lösen, weil an denen hängt aktuell super viel. Ich meine, er macht das gut, aber er kann halt nicht alles, ne? Und genau, und da, ich weiß nicht, vielleicht nochmal nachlegen in der Winterpause, keine Ahnung, wie weit das noch geht, auch wer dann da verfügbar ist. Aber vielleicht sollte man da nochmal irgendwie einen kreativen Außenspieler holen, der dann das Ganze doch nochmal ein bisschen besser ankurbeln kann, so ein Typ wie Lazaro letzte Saison oder ich weiß nicht, also einfach jemand, der bei außen ein bisschen mehr Power bringt oder halt ein kreativerer Achter noch oder so. Darida teilweise kann das ja auch, aber schafft es auch nicht immer. Stark finde ich aktuell wirklich, also auf der 6 besser aufgehoben als Innenverteidiger, aber auch da jetzt nicht unbedingt immer überzeugend. So ein Spieler wie Weigl oder so wäre ganz gut. Ich glaube, der ist auch sogar verfügbar. Ich glaube, der ist bei Benfica auf dem Abstellgleis. Also der könnte vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Kreativität und Stabilität auch reinbringen auf die 8 und nach vorne ein bisschen mehr die offenen Pässe auch spielen, um das Ganze anzuheizen. Aber ja. Step by Step.
Ja, auf jeden Fall. Ibisevic ist ja auch wieder verfügbar. Vielleicht ist es ja keiner, der von hinten das Spiel kreativ antreibt, aber für die Mentalität der Mannschaft kommt er zurück. Was meinst du?
Ibisevic? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird jetzt, also der Vertrag wird ja anscheinend jetzt zum Ende Dezember aufgelöst auf Schalke und ich denke mal, dann wird er irgendein Funktionsamt irgendwo übernehmen. Vielleicht ja bei der Hertha im Background oder so, oder bei der auch bei diversen Clubs gespielt, bei Aachen, bei Stuttgart ja auch, glaube ich, bei
Hoffenheim.
Vielleicht geht er auch zurück irgendwo.
Schalke war ja auch mal
so einer dieser Clubs. Stimmt, ja, ja. Ja, also ich glaube nicht, dass er zu Hertha zurückgeht, ehrlich gesagt. Das passt auch nicht mehr in die Philosophie des Umschwungs und des Aufbruchs. So.
Das stimmt, aber vielleicht reicht die Aura ja, wenn er ein offizielles Amt da bekleidet irgendwo.
Ja, Mental Coach.
Genau, oder halt wie Pizarro bei den Bayern. Wie hieß die Position, die er da hat?
Botschafter.
Botschafter, genau, ja.
Es gibt doch jetzt auch in allen Startups immer so Feel-Good-Manager. Vielleicht könnte Ibisevic dann irgendwie der Feel-Aggressive-Manager werden oder so.
Ja, der Agenturhund. So, dass man reinkommt, da ist einfach was die Stimmung aufhält.
Genau, der in der Kabine mal wieder über sein Gehalt plaudert oder so, hat er doch damals gemacht.
Ja.
Sehr schön. Was macht eigentlich Salomon Kalou?
Sehr gute Frage. Kommt auch nicht mehr zurück, glaube ich.
Sollten wir auch mal vielleicht in die Kategorie schieben, was macht denn der eigentlich? Ja, auf jeden Fall, Herder gewinnt das Ding hier 3-1. Berlin ist blau-weiß und was sagst du eigentlich zu der Fahnenaktion im Vorfeld, Henning? Das war ja auch heiß diskutiert.
Oh ja.
Eine Guerilla-Aktion der Hertha Marketingabteilung. Deine Meinung?
Ja, man muss, glaube ich, vor einer Guerilla-Aktion muss man überlegen, ob Guerilla zu einem passt. Also ich glaube, wenn man ein junges, freches Startup ist, das irgendwie die großen Firmen herausfordern möchte, wenn du eine Cola herstellst, eine nachhaltige Cola oder so, dann kannst du eine Guerilla-Aktion planen. Aber wenn du, weiß ich nicht, so als Fußballverein arrivierter Bundesligist, und dann endet das Ganze in einer Strafe vom Ordnungsamt, die du aufgebrummt bekommst, weil das mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf nicht abgesprochen war. Also die Geschichte ist ja, dass Hertha, BSC, ganz viele, die Marketingabteilung, ganz viele blau-weiße Fahnen auf Grünflächen in Charlottenburg-Wilmersdorf, im Berliner Bezirk, verteilt hat. Und das sah bestimmt toll aus, aber es war nicht abgesprochen und das war eine ordnungswidrige Nutzung dieser Grünflächen. Dementsprechend würde eine Zahlung zukommen auf die Hertha und ich glaube, die Wirkung war zu klein, als dass man das dafür in Kauf nehmen kann, sollte, muss, will. War jetzt eher ein Flop insgesamt.
Ja, also sie haben es ja auch nicht nur in Charlottenburg-Wilmersdorf gemacht, sondern glaube ich ja in relativ großen Teilen der Stadt. Und die Begründung war so danach so ein bisschen, wir wollten den Menschen in diesen harten Zeiten auch mal, oder den Hertha-Fans in diesen harten Zeiten auch mal was Gutes tun, auch so kleinen, ne, dass die aufwachen morgens und die Stadt ist irgendwie blau-weiß. Ja, jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ob jetzt die Reaktion darauf auch wieder betrieben ist, aber ich weiß auch nicht. Also was mich daran stört, ist wieder dieses grundsätzliche, wenn da so viel Energie reinfließt in so Marketing Aktion und wie man jetzt irgendwie geil nach außen sich darstellt, dann sollte man vielleicht mal diese Energie in anderen Teilen aufbringen und da mal dafür sorgen, dass das generell irgendwie besser läuft und dass der Verein mal generell vielleicht einen sympathischeren Auftritt hat als bisher. Und die haben dann auch so ein Video natürlich produziert, so mega aufwendig und so. Ich empfehle mal einen Blick auf den Instagram-Kanal von Hertha BSC. Da sind ein paar Videos, wo man sich auch fragt mittlerweile, was ist das hier eigentlich noch ich meine, gut, das haben aber viele Bundesliga, oder eigentlich alle Fußballvereine sind ja mittlerweile auch eine riesen Marketing-Maschinerie, das ist ja auch klar. Aber dieser Trend ist ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. gibt zum Beispiel auch mehrere Formate jetzt jeweils vor den Spielen, immer so Interviewformate, Quiz. Da empfehle ich auch ein sehr, sehr gutes mit, ich habe dir das geschickt, mit Plattenhardt. Dann gibt es aber auch ein Quiz mit Jordan Torunariga vor dem Derby. Das auch so, also es entlarvt manchmal so die Fußballspieler und zeigt dann doch, ja, also so richtig, ich sag mal, viel in der Birne ist bei den meisten jetzt nicht. Also, oder beziehungsweise sind jetzt nicht so die gesprächigsten. Sagen wir mal, wie es ist.
Ja, ist natürlich auch, wenn du so zwei Fragen zur Auswahl stellst, Leon, Apfelsaft oder O-Saft, dann lädt das auch dazu ein, nicht gesprächig zu sein. Und wenn das Gegenüber dann auch nicht so irre viel Bock auf Gesprächigkeit hat, dann kann sowas kurz werden. Gibt so ein legendäres Interview aus der NBA, wo die ja vertraglich dazu verpflichtet sind, nach dem Spiel Interviews zu geben. Und da, ich glaube, Rondo ist es von den Boston Celtics und die haben verloren. Und die waren damals eine relativ alte Mannschaft und dann fragt der Interviewer, fragt, glauben Sie, dass die Mannschaft zu alt ist, um zu gewinnen? Und dann sitzt er da und sagt, no. Und wenn du halt so eine Entscheidungsfrage stellst mit ja, nein und da sitzt jemand, der da sitzen muss und nicht will, dann da musst du halt, um was rauszukitzeln, eine andere Frage stellen. Aber ja, so ist es da auch ein bisschen, weil das ist einfach, ja, es lädt einfach dazu ein, nur ein Wort zu antworten. Und vielleicht ist es auch das falsche Format, um nicht besonders oder etwas maulfaule Kandidaten da ein bisschen anders darzustellen, vielleicht. Also einfach mal eine Frage stellen, die mehr als ein Wort als Antwort provoziert.
Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall ist die Marketingabteilung von Hertha immer sehr, ich sag mal, also ja. Ein bisschen übertrieben, was da meiner Meinung nach gemacht wird, aber wie gesagt, das machen ja alle Vereine mittlerweile und diese Fahnenaktion hat nur einmal mehr bewiesen, dass da auch der Wille da ist, wie du schon sagst, sich so als cooles Startup-mäßiges Team zu präsentieren, aber es passt halt manchmal nicht mit der Wirklichkeit zusammen.
Ja, die sind da auch, also vielleicht ist so ein Verein auch als Firma einfach größer und angekommener, als die Marketingabteilung sich fühlt. Vielleicht ist auch ein Problem, dass so viele junge, kreative, clevere Leute mit guten Ideen, dass die alle so in Richtung Marketing studieren. Wenn sie was in Richtung Wirtschaft machen, ist es immer Marketing. Und dann landen die halt immer in den Marketingabteilungen. Ich glaube, wenn es ein bisschen cooler und hipper wäre, sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen, würden vielleicht in anderen Bereichen auch mehr kreative Leute landen und kreativ Denkende. Und dann würden die anderen Bereiche vielleicht auch ein bisschen nach vorne kommen und nicht alle nur übers Marketing immer.
Wobei so eine staubige
graue Firma mit einem sehr bunten Marketing.
Ja, die kreativ mit Zahlen umgehen, die sind ja alle bei Wirecard gelandet.
Das stimmt. Das stimmt. Da werden Zahlen benutzt, die gar nicht da waren. Oder halt einfach eine Null auf einem Konto mit ganz vielen anderen Nullen und dann denkt man sich noch eine Zahl davor und dann ist auch plötzlich sehr viel drauf auf dem Konto.
Richtig, der alte Trick. Ja, Hertha, das Berlin-Derby geht an Hertha und wir schreiten mal weiter am Spieltag. Gestern Abend dann der andere Knaller an diesem 10. Spieltag, ist er, glaube ich, ne? Der 10. Spieltag. Und zwar Bayern gegen Leipzig mit einem 3:3 geht das Ganze aus. Und es ist ja generell so, wenn man sich mal anschaut, jetzt diesen Spieltag, gab es bisher sehr viele Unentschieden, nämlich 4 Stück, nur 2 Siege.
Ja, 4 von 6.
Es ist so ein bisschen so wie der Mantel beim Nikolaus. Der wird doch auch mal geteilt, oder nicht? Oder wer ist das nochmal, der das teilt? Ist das Nikolaus oder ist das der andere?
Das war der andere, das war St. Martin. Ja.
Ja, stimmt, St. Martin, den meinte ich, genau.
Genau, der war im November schon dran und der hat seinen Mantel geteilt.
Ja, wusste ich, genau.
Kollege sagt, da ist jemand ein Thailänder wie St. Martin.
Richtig. Ja. Wie der St. Martin Max damals. Legendärer Spieler bei 1860 München. Um den Bogen mal wieder zu Bayern München zu schlagen. So, 3:3 geht das Ganze aus gegen Leipzig. Lagen schnell zurück die Bayern nach einem missglückten Ausflug von Manu, dem Libero. Dann haben sie das Ding gedreht erstmal, 2:1. Und dann kommt Leipzig wieder zurück, macht das 2:2 und sogar das 3:2 und dann gleichen die Bayern doch wieder aus. 3:3, also ein wildes Spiel. Thomas Müller mit 2 Toren.
Ja.
Gutes Ding auf jeden Fall und passt so ein bisschen in den Spieltag, wie gesagt, Punkteteilung.
Auf jeden Fall waren das Topspiel, die Mutter aller Topspiele. Der erste gegen den zweiten. Und es geht 3-3 aus. Also keine Entscheidung im Meisterschaftsrennen. Aber die Bayern halten natürlich den 2-Punkte-Vorsprung. Und Leipzig ein bisschen auf Distanz. Und man merkt wahrscheinlich, dass die Bayern Körner gelassen haben. Also es ist vielleicht die anspruchsvollste Saison, die es jemals gab. Also müssten wir jetzt mal gucken, wann es nochmal so anspruchsvoll war. Aber es ist ja fast jede Woche englische Woche. Dann gab es ein paar Länderspielpausen, aber da sind die meisten der Bayern-Spieler ja auch betroffen. Wobei ich meine, in Deutschland wurden ja einige Bayern-Spieler rausgeschmissen oder zumindest wegkomplimentiert, die da jetzt dann Individualtraining betreiben können. Aber trotzdem, als FC Bayern bist du ja mit vielen Nationalspielern und als Champions-League-Teilnehmer quasi durchgehend in englischen Wochen seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Und das schlaucht. Und man hat das Gefühl, kann selbst der Kader der Bayern aktuell nicht kompensieren.
Wenn du dann noch einige Verletzte hast, wie aktuell ja die Bayern auch haben, unter anderem mit Kimmich jetzt gestern noch, Martinez, der ja auch eigentlich nur zweite Wahl ist, auch noch verletzt raus, dafür kam Musiala, der hat dann getroffen, immerhin. Und auf der Bank gab es ja auch noch einen Douglas Costa und einen Choupo-Moting, das ist nicht schlecht, aber dann wird es halt auch dünn, ne? Und das ist so ein bisschen auch die Lage aktuell, die, glaube ich, den Bayern zu schaffen macht, völlig, völlig logisch. Und ich habe mir gerade so dazu, englische Wochen sagt man ja immer, ne? Ich fand das früher immer irgendwie, so habe ich mir so vorgestellt, so, ich habe dann immer so automatisch so an Fish and Chips gedacht irgendwie. Vielleicht müssen die dann auch in englischen Wochen immer so eine Portion Fish and Chips immer automatisch, wird dann auf den Speiseplan gesetzt, ich weiß es nicht, aber
schön mit Essig.
Es ist ja auch, ja, es geht ja jetzt auch weiter. Champions League ist ja auch wieder nächste Woche, es ist wieder englische Woche, also es ist schon echt heftig. Bayern kann schon, weil die jetzt schon sicher im Achtelfinale sind, andere Teams nicht, da kommen wir noch nachher zu. Aber Dortmund zum Beispiel, dem macht das auch zu schaffen, würde ich sagen. Jetzt gestern auch wieder nur 1-1 gespielt gegen Frankfurt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, Frankfurt aktuell nicht mehr international dabei, haben so ein bisschen mehr Reserven. Dortmund musste auf Haaland verzichten. Dann läuft es vielleicht auch einfach nicht mehr so rund. Hummels angeschlagen unter der Woche. Das sind dann auch die Dinger, ja, die Gründe, warum es wahrscheinlich dann auch bei Dortmund einfach schwierig ist, ne?
Auf jeden Fall, gerade weil die ja noch nicht, sind die schon durch in der Champions League? Der BVB?
Die sind schon durch, ja, ich glaube schon.
Ja, immerhin können die dann auch ein bisschen schonen. Aber bei Frankfurt ist Daichi Kamada sehr im Kommen gerade. Der hat letzte Woche 2 Vorlagen gegeben, diese Woche das Tor gemacht zum 1-1. Oder zum 1-0 zwischenzeitlich. Frankfurt auch natürlich immer ein Team, mit dem man rechnen muss. Also Dortmund-Frankfurt auch ein Topspiel an diesem Spieltag. Und es ist schwächeln gerade alle ein bisschen. Also alle, die diese Zweifachbelastung oder Mehrfachbelastung haben, schwächeln. Die Bayern, Dortmund, Leipzig ja letztlich auch nur unentschieden. Wenig Bewegung oben drin. Nur Union hat verloren da oben, ne?
Ja, genau. Gladbach ja letztendlich auch nur unentschieden in Freiburg. Da haben sie ja auch schon ewig nicht mehr gewonnen. Und da finde ich auch gerade echt interessant die Entwicklung von Neuhaus. Ich meine, gut, der hat sich ja jetzt generell letzte Saison auch schon sehr, sehr positiv entwickelt. Aber das ist zum Beispiel, das meinte ich vorhin mit einem kreativen Achter, ne? Der wirklich auch mal Akzente nach vorne setzt, auch selber Tore schießt und so weiter, aber einfach die Spielintelligenz besitzt und dann auch die Pässe im richtigen Moment platziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der für die Europameisterschaft im nächsten Jahr nochmal richtig spannend wird, weil Jogi, er bleibt jetzt ja im Amt, das hat der DFB ja nochmal unter der Woche bestätigt, Jogi wird ja auch nochmal ein bisschen sich überlegen, was er jetzt anders machen kann. Neuhaus war ja schon teilweise im Einsatz. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Rolle spielen wird, weil er einfach eine super Entwicklung aktuell zeigt und bei Gladbach richtig viel bewegt und einer der besten Spieler ist, zusammen mit der Offensivreihe und so. Also sie sind ja offensiv so saugut aufgestellt, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, also das 2-2 war jetzt auch so dem geschuldet, dass sie, glaube ich, sehr, sehr eng aktuell getaktet sind. Unter der Woche ja dieses bittere 2-3 gegen Inter Mailand. Ja. Und jetzt geht's gegen Real Madrid. Also das ist schon auch alles nicht mehr so, dass man sich dann zwischendurch mal irgendwie erholen kann. Und so. Und dann ja, geht es dann halt mal 2-2 aus.
Ja, gerade Gladbach muss ja noch liefern in der Champions League. Also die, genau, die können noch alles erreichen. Die können sogar noch Gruppensieger werden, wenn sie gegen Madrid gewinnen. Sind sie Gruppensieger. Können aber auch noch, ich glaube, Vierter können sie nicht mehr werden, weil die ja alle, die anderen auch noch gegeneinander spielen, nicht alle noch vorbeiziehen können. Aber das Achtelfinale ist auf jeden Fall noch nicht sicher. Ist natürlich ärgerlich, dass man in den ersten Spielen gegen Madrid und Inter jeweils vorne lag, 10 Minuten vor Schluss, und dass beide Male sich noch hat aus den Händen nehmen lassen, nur einen Punkt mitgenommen hat jeweils. Es könnte ja auch schon sicher sein, eigentlich. Und jetzt muss man da noch weiter kämpfen, hat die Belastung und kann da nicht mal schonen in der Champions League. Harte Zeiten, aber es ist natürlich in Gladbach auch nicht so eingeplant, das Achtelfinale der Champions League. Gerade in so einer Horrorgruppe mit Inter Mailand, Real Madrid. Da ist ja alles, was mehr ist als der dritte Platz, ist ja auch schon auf jeden Fall anders empfunden als in Bayern, in München oder in Dortmund.
Ja,
Selbstverständlichkeit.
Gut, ich meine, sie wollen jetzt natürlich rein, ist ja klar, wenn du so eine Gruppe dann so spielst, dann willst du natürlich jetzt auch ins Achtelfinale, ist ja völlig klar. Ja. Und ist natürlich sauschwer, jetzt in Madrid dann auch zu bestehen, aber gut, Real auch nicht gerade super gut drauf, haben ja gegen Schacht ja nochmal verloren, auch völlig überraschend. Und in der Liga jetzt auch nicht, glaube ich, so überragend drauf. Also da gibt es durchaus Chancen so. Also, naja, wird man sehen. Wer noch ungeschlagen ist aktuell, das ist das einzige Team der Bundesliga aktuell, was immer noch ungeschlagen ist, ist der VfL Wolfsburg. Mit einem 2-2 gegen Köln gestern auch wieder den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen.
Ja, ist natürlich ungeschlagen, ist die eine Sache, die Zahl der Unentschieden dabei ist die andere. Also sind ja auch ganz gut dabei auf Platz 5 jetzt aktuell. Werden das auch bleiben? Ja, Augsburg kann dann nicht vorbeiziehen, nee. Also Platz 5 nach diesem Spieltag. Aber dennoch, ungeschlagen heißt ja nicht alles gewonnen.
Das stimmt, wobei das schon, ja, also kann man auch von Wolfsburg halten, was man möchte, als Werkself und so weiter. Wout Weghorst auf jeden Fall auch immer ein Faktor. Und da eine spannende Geschichte zu, er schreibt wohl immer vor der Saison mit seinem Manager zusammen, überlegt er, welche Anzahl von Toren er erzielen möchte und klebt sich dann so einen Zettel mit der Zahl immer vorne an die Windschutzscheibe in seinem Auto, um das Ziel vor Augen zu haben, sozusagen. Diese Saison sind es 14. 14 Tore möchte er erzielen und 7 hat er schon.
Ach ja, das ist ja ein kleines Brötchen gebacken oder hat sehr, sehr, sehr früh angefangen zu backen. Also ist möglich. Aber klar, man darf jetzt das nicht hochrechnen. Wenn man in 10 Spieltagen 7 Tore hat, hat man in 30 Spieltagen 21 Tore. So geht's ja auch nicht. Ist, glaube ich, schwer, da so einen realistischen Wert zu finden, den man noch gut erreichen kann. Würde man immer eine 1 hinschreiben, glaube ich.
Ja, Lewandowski fängt erst gar nicht an, der schreibt dann einfach mal gleich so 40. 40 drunter mache ich es nicht.
Die meisten schreibt er hin.
Genau, wie immer Erster auf der Torjägerliste.
Ja, mehr wie alle anderen.
Er malt einfach so eine kleine Kanone auf den Zettel und hängt die sich in sein Auto.
Ja, der große Traum, einmal bei Arsenal spielen.
Genau, und dann sieht das so ein Journalist von der Bild-Zeitung und denkt, das sind ja die Zeichen, dass er einen Rasen wechseln möchte.
Ja, ist auch die Frage, ob die Polizei da vielleicht mal ein Diagramm erstellen kann, wo an der Windschutzscheibe darf man sich wie große Zettel hinkleben, damit das nicht mehr, also noch nicht verkehrsbeeinträchtigend ist.
Das habe ich auch gefragt. Hängt da sich das irgendwie dann wie so ein Wunderbaum vielleicht? Ja. Baumelt das dann von dem Rückspiegel?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch toll. Das ist auch ein Deko-Element dann. Da kann man auch ein schönes Papier dann nehmen. Nicht so ein Post-it, sondern einfach ein schönes Papier, so ein dickeres auch. Und dann schreibt man das da drauf und hängt es sich dann an so einer kleinen goldenen Kordel da an den Rückspiegel.
Ja.
Ach toll. Da ist ein ganzer Markt entsteht da gerade vor meinen Augen. Da kann man ja
Ja, genau, so ein Souvenir, beziehungsweise so ein Deko-Shop nur für Stürmer, nur für Bundesliga-Stürmer.
Ja.
Und dann, ich meine, genau, gibt mir auch mal so Tipps, wie man so seine Ziele besser steigert und dann unter anderem halt mit dem Prinzip Wechrost, nennt man das dann, und dann ist da wirklich so ein, kannst du dir maßgeschneidert immer so Dinger bestellen, wo dann deine Wunschzielmarke einfach drauf ist.
Ja, das ist einfach wegweisende Organisationstipps sind das.
Ja. Und wusstest du, dass der nämlich auch interessanterweise erst in den 20ern, ich glaube 22 oder so, Profi geworden ist, Fußballprofi, und vorher auch studiert hat, BWL, glaube ich, und auch Journalistik oder so?
Das prädestiniert ihn natürlich dafür, da auch vielleicht mehr draus zu machen, also vielleicht ein Buch zu schreiben, die besten Tipps zum Motivieren und Organisieren einer Stürmerkarriere oder halt Stürmer so in Klammern, einer Stürmerkarriere. Das sind ja Tipps, die für Stürmer gut sind, aber die sind auch in jedem Startup, können die helfen.
Überall da, wo es um Fortschritt geht und ja. um zielgerichtete, trefferbasierte Methoden. Ja, auf jeden Fall fand ich spannend. Und da die zweite Personalie, die ich nochmal in den Raum werfen möchte, Stichwort DFB, was ist mit Maxi Arnold? Hatte ja auch schon ein paar Länderspiele, glaube ich. Hat jetzt gestern wieder ein sehr schönes Freischusstor gemacht, auch seit mindestens 2 Jahren, wenn nicht sogar länger, auf einem konstant hohen, guten Niveau.
Ja. Ist halt so eine Position, wo es auch schwieriger ist, auf sich aufmerksam zu machen. Also natürlich sollte es einer DFB-Scouting-Abteilung auch auf diesen Positionen auffallen, was jemand mitbringen muss, der da gut ist. Aber es ist natürlich eine etwas glanzlose Position. Es ist ein bisschen der Motor des Mittelfelds. Aber der macht das so lange schon so konstant gut. Und man kann es auch zur Not an den Comunio-Punkten ablesen. Also Maxi Arnold ist immer einer, der jetzt, den man da gut kaufen kann, der die ganze Saison auf irgendwie 5-6 Millionen wert ist, sagen wir 4-6, und auch immer Punkte abliefert. Also wenn man so durchguckt, ist der immer einer, der seine 4-5-6 Punkte macht und der, ja, ist einfach konstant gut, hin und wieder auch mal ein Tor und ohne halt so zu glänzen dabei. Und das ist, glaube ich, schwierig zu sehen.
Ja, aber ich glaube, dass der auf jeden Fall über mittelfristige Sicht auch eine Rolle spielen sollte, dürfte, könnte in der Nationalmannschaft. Auch wenn es natürlich im Mittelfeld vielleicht auch sogar noch ein Ticken schwieriger ist, aktuell sich als in der Abwehr zum Beispiel, da ist natürlich der Bedarf höher, aber ja. Die Abwehr ist ja auch nur ein Teil der Defensive, wenn du im Mittelfeld schon früh drauf gehst und dann auch schnelle Pässe nach vorne spielst oder einfach dafür sorgst, dass man nicht so leicht durchkommt, dann kannst du da natürlich auch viel bewegen. Wir werden es beobachten. Auf jeden Fall Wolfsburg weiterhin ungeschlagen. Und wer den zweiten Saisonsieg gefeiert hat, das ist Bielefeld gegen Mainz 05. Da fiel, glaube ich, auch ein ziemlich großer Stein von der Seele jedes Ostwestfalens gestern, und die Seele eines Ostwestfalen ist jetzt nicht unbedingt so als die, ich sag mal, also diejenige bekannt, die vor Lebensfreude sprüht, ein bisschen spröder, da würde ich sagen. Aber wenn so ein zweiter Saisonsieg dann ins Haus steht, da geht dann auch mal Bielefeld was.
Auf jeden Fall, das noch zu Hause auf der Alm. Gegen Mainz, die ja auch eine sehr starke Offensive haben. Also da durchzuhalten, haben ja das eine Gegentor noch kassiert, kurz vor Schluss, aber bis dahin den Kasten sauber gehalten. Und also nach einer halben Stunde schon 2-0 geführt. Nach dem Sieg gegen Köln war es, glaube ich, der erste Saisonsieg, jetzt gegen Mainz. Sind halt auch die Spiele, in denen man als Aufsteiger, der versucht, nicht wieder abzusteigen, die Punkte holen muss, vermutlich. Und dann noch gucken, was drin ist gegen andere. Aber klar,
ein paar Siege müssen noch herkommen, ja. Auf jeden Fall besser als Schalke. Also das ist ja, kann man schon mal festhalten. Und die sind ja unter anderem heute noch dran. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Ich würde sagen, erste Bundesliga-Bilanz, machen wir einen Haken dran, machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit dem Ausblick, was heute noch ansteht. Kurzer Blick auf ein legendäres Spiel vor gut 3 Jahren, das man schon fast wieder vergessen hat. Und ja. Dann noch der kurze Blick nach England und Italien zu 2 interessanten Geschichten aus dem europäischen, fast, also ist ja noch, ist es europäisch, England, aber bald nicht mehr. Und das wird eine Rolle spielen bei dieser Geschichte. Also, bleibt dran. Wir wünschen euch weiterhin einen wunderschönen Nikolausi an diesem 6. Dezember 2020.
Ja. Mach jetzt noch einen Tee und ein Stück Schokolade und dann sind wir gleich wieder da.
Hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bis gleich.
Bis gleich.
Es ist doch eine Frechheit, dass der pfeift nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Ja, das ist der Lothar Matthäus, den wir uns manchmal vielleicht wünschen würden in der Sportberichterstattung im Pay-TV. Da ist er sachlicher geworden auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Ja.
Mir zugeschaltet aus dem schönen Karlshorst ist mein lieber Kollege Leon. Leon, herzlich willkommen zurück auch.
Ja, danke, danke, danke. Hier. Haben mir gerade noch mal Krönchen reingeschoben, mein Zuckerhaushalt gedeckt jetzt tatsächlich für die Woche, also jetzt bin ich richtig aufgepeitscht, also musst du dich in Acht nehmen, weil die zweite Hälfte, das ist so wie früher, wenn die Kinder immer so, wenn ihnen gesagt wurde, ja, ein Glas Cola darfst du trinken, ein Glas Cola geht. Ja. Und man dann das zweite noch heimlich hinterhergekippt hat und dann wirklich den ganzen Weg zurück, zum Beispiel von Verwandten oder so nach Hause, wirklich unfassbar hibbelig war.
Ja, an Einschlafen war nicht zu denken.
Richtig. So ja. Ungefähr geht es mir auch. Deswegen, also das ist jetzt wieder eine richtig aktive zweite Hälfte, ungefähr so wie bei Hertha vorgestern im Derby. Wir nehmen ja hier am Sonntag auf, Nikolaus, 6. Dezember. Und wir haben einiges noch vor in der zweiten Hälfte. Wir schauen kurz auf die Spiele, die heute in der Fußball-Bundesliga noch anstehen. Blicken zurück und blicken noch ins Ausland. Also es ist wirklich viel los hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Starten mit dem ersten Sonntagsspiel ganz kurz vielleicht. Bremen gegen Stuttgart ist ein attraktives Match vom Papier, wie man ja so schön sagt, würde ich sagen. Also gerade Stuttgart ist, wir haben es letzte Woche schon gesagt, eine der Überraschungsmannschaften. Bremen hat jetzt ein bisschen federn lassen müssen nach diesem, was war es nochmal, 3-4 gegen Wolfsburg, glaube ich, ne? Also irgendwo 3-5.
Oh ja, das Spiel letzte Woche. Ja, 3-5.
3-5, genau. Und Stuttgart hat auch verloren gegen die Bayern. Also da sind jetzt zwei Teams, die wieder so ein bisschen nach Nackenschlägen wieder kommen möchten.
Ja, und müssen. Die müssen liefern beide und haben aber auch beide Potenzial. Also gerade Stuttgart sehr gut in die Saison gestartet. Ich als geouteter Hitzlsperger-Fan bin ja auch der VfB Stuttgart sehr zugetan und Bremen auch nach einem ganz guten Start jetzt ein bisschen schwierig. Die müssen wieder die Spur finden.
Und hast du gehört, dass Jörg von Torra, the voice of Doppelpass, jahrelang, jahrzehntelang, er möchte jetzt in den Werder Bremen Aufsichtsrat. Er kandidiert tatsächlich, wurde von mehreren Fangruppen angesprochen, unter anderem von den Rauchern für Werder Bremen, glaube ich. Die werden ihn da angesprochen haben, das ist so eine Fangruppierung. er wird seine Kampagne, glaube ich, ist auch gesponsert von Marlboro für den Aufsichtsrat. Nee, aber wirklich, er kandidiert. Er kandidiert für den Werder Bremen Aufsichtsrat und spektakulär, würde ich sagen.
Ach toll, mal gucken, ob die, wenn es entgegen steht, ob die das noch kippen können, ne? Die Raucher vom Raucher-Fanclub.
Ja,
ne?
Ja. Und ich frage mich auch, ob dann immer, wenn die Aufsichtsratssitzung ist, so wie analog zum Doppelpass, dass dann immer so am Ende so eine Runde Weizenbier, da kommt auch immer so ein Kellner oder eine Kellnerin und bringt dann nochmal schön Weizen vom Erdinger, vom Sponsor. Und ich glaube, so könnte es bei den Werder Bremen Aufsichtsratssitzungen dann auch klappen.
Der hätte sicherlich noch die Kontakte.
Ich glaube auch. Oder vielleicht gibt es da ja auch leckere Chicken Wings von Wiesenhof, man weiß es nicht.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch, man muss sich mit den Sponsoren als Fußballverein auch immer gucken, was möchte man vielleicht seinen VIP-Leuten auch anbieten. Also wo möchte man den besten Zugriff auf die geilen Produkte haben. Da muss man dann sponsormäßig zuschlagen, weil die Kontakte dann eh gut sind. Da kriegt man alles gedeichselt.
Auf jeden Fall, es gab doch auch mal irgendwann in den 70er oder 80ern, hat doch, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Verein das war, aber also Braunschweig hatte mal Jägermeister. Auch natürlich sehr attraktiv für VIPs in der Loge, gerade wenn es eher nicht so gut läuft im Spiel. Ja. Und dann gab es doch auch mal einen Kondomhersteller, der irgendwo geworben hat, glaube ich, tatsächlich.
Das mag sein, ist mir gerade nicht bekannt, aber wir haben auch teilweise ZuhörerInnen, die in den 80er Jahren schon aktiv die Welt verfolgt haben. Die können sich ja gerne melden, wenn da irgendwelche kuriosen Funfacts über Trikotwerbung dabei sind. Gerne melden. Doppelspitze@postio.de haben wir noch gar nicht gesagt heute. und auch alle anderen Kanäle
stimmt
sind. Sonst einfach anrufen.
Richtig, richtig. Schaut einfach mal, wo ihr uns im sozialen, im medialen Bereich überall findet. Da könnt ihr uns kontaktieren. Und genau. Ja,
also überall mal Doppelspitze eingeben.
Genau. Und wie gesagt, also Jörg von Torra möchte in den Bremen Aufsichtsrat, weil auch so ein bisschen, hat auch schon so ein bisschen Kritik vorweggeschoben. Ihm fehlt die Fußball-Sachkompetenz. Und Bremen war ja mal eine der ersten Adressen der Liga. Und jetzt dümpelt man da auf einem Niveau mit Augsburg rum. Das gefällt ihm alles nicht. Und dementsprechend räumt er da jetzt mal auf und will da wohl rein in das Amt.
Den Weg im Augsburger Aufsichtsrat hat sich damit schon mal verbaut, aber will er anscheinend
auch. Will er auch
nicht. Man kann sich ja auch mal, das ist ein bisschen auch unbeliebt geworden, sich auch mal Wege zu verbauen, die man nicht will. Man versucht sich heute alles offen zu halten. Ich glaube, manche Dinge bekommt man vielleicht auch erst, wenn man sich andere Wege verbaut hat. Und es kann sein, dass das jetzt auch sehr, wenn man sich bei anderen Vereinen schon mal den Weg zumacht, die Tür schließt, dass dann andere Vereine, also der Verein, wo man auch hin will, vielleicht sagt, der hat sich committed auf uns. Das müssen wir vielleicht neu lernen, auch als Generation.
Da sehe ich schon wieder deine philosophischen Avancen in Richtung eines philosophischen Einwurfs fast schon wieder hier, wieder hier reinstreuen. Auf jeden Fall sind Türen ja sowieso jetzt in der Adventszeit ein gutes Stichwort, weil sich da die eine oder andere ja jeden Tag öffnet. Hast du einen Adventskalender eigentlich?
Ja, also ich habe einen Teelicht-Adventskalender. Da könnte man jetzt denken, dass da 24 Teelichte drin sind, mit jeden Tag einem neuen Duft. Aber es ist ein Adventskalender, der hat mich per Brief erreicht und den kann man quasi als per Brief auch verschicken und dann ist er so gefaltet und wenn man den entfaltet, ist es quasi wie so ein Pappkubus, wo oben und unten keine Wand ist, also so vier Wände, die man so dreidimensional aufstellen kann und dann sind außen sind dann so Türchen und dahinter ist so eine transparente Folie, so ein Brotpapier-mäßiges, wo man so durchpausen kann und da sind kleine Abbildungen drin und innen stellt man ein Teelicht rein und dann leuchtet es quasi durch diese Transparentfolie, leuchtet dann, wenn es dunkel genug ist außenrum, also frühmorgens oder spätabends, leuchten die Symbole einem so entgegen. Also zum Beispiel heute war es ein Stiefel, passenderweise.
Geil, ein Stiefel. Ich dachte, der Umriss von Italien. Okay, gut. okay, also ein bisschen so der Selbstbastler Waldorf-Adventskalender.
Ja, aber sehr schön.
Um das jetzt schmälern zu wollen, das ist ja jetzt ja gar keine Kritik an diesem Kalender. Ja, das ist ja eigentlich toll. Das ist ja mal ein neuer Akzent in der Kalenderwelt. Also,
das stimmt.
Schön.
Und also der ist, für die Schokolade muss man selbst sorgen, aber das schaffe ich ganz gut. Und dann hat man jeden Tag auch was zum Aufmachen und auch was zum Beleuchten.
Ja.
Für die Sinne und die Seele.
Das waren noch Zeiten. Früher hatte ich auch meinen Adventskalender noch, da gab es ja mit meinen beiden Geschwistern, mit meinen beiden Schwestern, hatten wir immer quasi den ganzen Dezember über bis Weihnachten halt einen gemeinsamen Adventskalender. Und jedes dritte Türchen war dann meins oder jedes dritte Adventskalender-Säckchen. Die Zeiten sind vorbei. Okay. Die Zeiten sind vorbei. Das gibt es nicht mehr. Und ich habe auch dieses Jahr tatsächlich gar keinen Adventskalender. Also das ist, die kommt auch immer so schnell. Ich habe auch keinen Advents hier Kranz. Haben ja auch ganz viele, machen sich da große Mühe, basteln das. Ich finde das auch schön, aber ich schaffe das immer nicht. Und dann denke ich mir immer so nach dem 8. Dezember oder so, das haben wir jetzt hier den 6. Ja, logisch, haben wir ja den 6. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ist schon der 2. Advent. Jetzt noch einen Adventskranz basteln und dann so die zwei Kerzen so pseudomäßig schnell runterbrennen lassen, um zu suggerieren, man hatte ja schon von Anfang an einen. Weiß ich nicht.
Müssen Tag und Nacht anbleiben.
Genau. Nee, ich hatte von Anfang an
einen. Die Feuerwehr ist ja nicht so weit weg bei dir. Das könntest du schon machen.
Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Also es ist auf jeden Fall bei mir in der Adventszeit immer, ich schaff's einfach nicht oder ich habe dann auch nicht so den Antrieb zu sagen, jetzt dekoriere ich hier das ganze Wohnung rum. Aber es ist ja auch irgendwie ganz schön. Ein paar mehr Kerzen hatte ich jetzt in letzter Zeit.
Ja, ich finde auch Adventskranz schwierig, weil ich könnte mir vorstellen, an den Sonntagen eine Kerze anzumachen. Aber ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch machen würde. Und man muss das ja wirklich, damit es runterbrennt, musst du ja in der Woche auch diese jeweils, also jetzt ab jetzt zwei Kerzen quasi anmachen, damit die ein bisschen runterbrennen. Das sind ja meistens auch diese ziemlich dicken roten Kerzen. Und dazu habe ich, glaube ich, zu selten dann den Kranz am Brennen, damit sich das lohnt.
Ja. Es wird jetzt langsam kälter. Es wird die Zeit, wo die Kerzen angemacht werden, wo die Adventskränze der Republik brennen und wo auch teilweise schon der erste Schnee gefallen ist. Und da kommen wir jetzt zu einem historischen Spiel, das ich gerne, von dem ich dir gerne erzählen möchte, Henning. Da bin ich in meiner Recherche für diese Folge drauf gestoßen. Und zwar hat das Ganze auch mit dem FC Schalke 04 zu tun. Und zwar habe ich geschaut, welcher Club hat denn eigentlich wirklich jetzt mal auf die Saison gesehen die längste Durststrecke bis zum ersten Saisonsieg gehabt, historisch. Und ja, habe nochmal geschaut. Und weil Schalke ja nach wie vor wartet auf den ersten Saisonsieg. Köln hat ihn ja gefeiert letzten Spieltag und Schalke immer noch nicht. So, jetzt haben wir den 10. Spieltag. Und da hat Schalke noch ein bisschen Luft. Also Schalke hat noch ein bisschen Luft. Es gab so zwei Clubs aus der, ich sag jetzt mal, jüngeren Vergangenheit, die das Ganze noch später geschafft haben. Und zwar hält der Club aus Nürnberg den Rekord. Die haben in der Saison 2013-2014 erst am 18. Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Und ähnlich lange musste der erste FC Köln in einer Horrorsaison 2017-2018 warten. Da hat es bis zum 17. Spieltag gedauert. So. Und das hat natürlich meine Neugier geweckt.
Lange her.
Genau. Und das hat natürlich meine Neugier geweckt, weil ich wollte schauen, was ist in dieser Zeit passiert, auch bei Köln? Was gab es da, so wann hat es geklappt im ersten Sieg? Was gab es davor für Spiele, wo es vielleicht hätte klappen können? Und da gab es ein unfassbares Spiel, das man echt schon wieder vergessen hat. Vor ziemlich genau 3 Jahren, am 10. Dezember war es, glaube ich, 2017, 15. Bundesligaspieltag. Und der erste FC Köln, Tabellenletzter damals, traf auf den Tabellenvorletzten SC Freiburg. Und bei Köln gab es gerade einen Trainerwechsel weg von Stöger zu einem Rutenberg, einem Interimscoach damals aus der eigenen Jugend, glaube ich, gekommen. Und bei Freiburg stand Christian Streich an der Seitenlinie. Und beide Teams also im Abstiegsstrudel und Köln wartete immer noch auf den ersten Saisonsieg. So, in Köln-Müngersdorf hat es an diesem Tag, es war ein Sonntag, geschneit wie Hulle. Das Ding, das Stadion war wirklich im dichten Schneegestöber und der Platz war auch heftig zugeschneit. Und dann haben sich, wie das immer so ist bei solchen Spielen, Fans und Organisatoren zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir müssen den Platz irgendwie freiräumen. Haben dann wirklich in so einer unfassbaren Aktion da mit Maschinen und sonstigen Abziehdingern den Platz freigeräumt. Das heißt, an der Seitenlinie türmten sich die Schneemassen wirklich so 1,50 Meter hoch, wie so ein kleiner Schneedeich. Also unfassbar. Und es hat immer noch geschneit. Das heißt, das Spiel stand auf der Kippe, kann das überhaupt stattfinden? So.
Ja.
Dann wurde
die Werbebotschaften mussten in den Schnee gepinkelt werden.
Genau, ja. Also man hat wirklich echt am Anfang auch gar nichts gesehen, weil es wirklich noch geschneit hat auch. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, okay, nee, komm, wir machen es aber jetzt. Man kann auch die Linien einigermaßen erkennen. Und dann wurde das Ding angepfiffen. So. Und dann Köln, wie gesagt, immer noch auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg. Und hat dann relativ schnell das 1:0 geschossen. Und dann kam es zu einem Foul im Strafraum und einem Elfmeterpfiff für Köln. Und dann war es wirklich spektakulär. Da können wir kurz reinhören. Da habe ich noch einen Ton gefunden. Marco Hagemann hat das Ganze kommentiert. Damals müsste das für Eurosport vielleicht gewesen sein oder für DAZN. Das konnte ich nicht mehr ganz verifizieren. Aber ich denke mal, Eurosport 2 hatte doch damals vielleicht noch die Rechte an den Sonntagsspielen. Und wir hören mal kurz rein, was dann passierte in Köln-Müngersdorf beim Stand von 1:0 Elfmeter für Köln. Und das trug sich dann damals zu.
Wo ist der Elfmeterpunkt im Rhein-Energie-Stadion? Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ansonsten messen wir halt. Dann gehen wir halt den Elfmeter ab. Das ist bei aller Ernsthaftigkeit und bei all dem, was auf dem Spiel steht, das ist natürlich eine Weltszene. Und die Zuschauer zählen mit Gerassi gegen Schwolo. 2:0.
Ja, also zur Erklärung, der Elfmeterpunkt war einfach nicht zu sehen, weil das Spielfeld immer noch zugeschneit war.
Ja, das ist schön. Und zur Not messen wir halt einfach ab. Da hat er völlig recht. Es gibt ja, natürlich hilft der Punkt einem, weil man sieht ihn sofort. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen Punkt rechnerisch zu ermitteln. Und deswegen ist es schön, dass man auch in solchen Situationen immer wieder zurückgeworfen wird auf die ursprünglichen Techniken. Und ich habe zum Beispiel jetzt beim Snooker, ist ein kurzer Exkurs, aber da gibt es so ein elektronisches Punktezielboard, das ist sehr hilfreich. Und man kennt es aber auch so Billardhallen, da gibt es so ein auf Holz mit so Messing-Schiebereglern, kann man halt die Punkte da sehr, es sieht auf den ersten Blick sehr kompliziert aus, kann man diese auch zurechtschieben. Und da ist neulich das Punktesystem ausgefallen, der Monitor, und da haben die auch dieses alte Ding rausgeholt. Und das damit, so wie im Snooker-Club in Stratford-on-Avon, haben die da dann die Punkte wieder eingemacht. Und es ist halt in solchen Situationen, wo die Technik versagt oder halt das Unwetter kommt, kommen dann so die alten Technologien wieder. Und den Elfmeterpunkt findet man schon irgendwie.
Ja, und der Schiedsrichter hat dann wirklich, ist dann zum Tor gegangen und ist dann diese 11 Schritte von da aus gelaufen und hat gesagt, ab hier schießen wir jetzt einen Elfmeter. Also wirklich wahnsinnige Szene. Und Gyurassi hat den reingemacht, 2-0, dann fiel sogar noch das 3-0 für Köln. Alles sah so aus wie der erste Saisonsieg. Haben sich schon gefreut und so kann es ja auch mal Schalke zum Beispiel gehen. Ja, und das sieht schon so aus, nach dem sicheren ersten Saisonsieg 3-0 führt man und dann nahm das Drama seinen Lauf. Freiburg hat noch vor der Halbzeit 1-3 den Anschlusstreffer besorgt und dann in der zweiten Hälfte das 2-3 gemacht und dann in der 92. Minute sogar den 3-3 Ausgleich durch einen Elfmeter von Nils Petersen. So, und dann kam die 95. Spielminute. Und da hören wir auch nochmal rein. Da haben wir auch nochmal einen Ton von Marco Hagemann vorbereitet.
Das glaubt kein Mensch, was hier los ist. Überprüfung in Köln. Ja, Gyurassi gelb, Elfmeter Freiburg. Ein Drama spielt sich in der Domstadt ab. Was macht er da? Er boxt den nahezu raus. Wieder rechts unten. Petersen gegen Horn. Petersen links unten. 4-3 Freiburg. Der absolute Wahnsinn. Und Dr. Robert Kampka pfeift hier nicht mehr an. Ein irres Comeback. Ein irres Comeback. Der Breisgauer.
Ja. 4-3, Nils Krass, Petersen in der 95. Minute nach einem 0-3 oder einem 3-0 Sicht von Köln noch 4-3 verloren. Wahnsinn.
Ja, das Maximum auch an Knappheit, wenn gar nicht mehr angepfiffen wird. Also wenn dann quasi der Torjubel in den Siegesjubel übergeht, nahtlos. Wahnsinn. Wahnsinn gespielt. Ich habe das überhaupt nicht mehr vor Augen gehabt.
Ja, deswegen habe ich es ja nochmal rausgesucht, weil das sind so die Spiele, glaube ich, auch, die man generell irgendwie gar nicht vielleicht unbedingt mehr auf dem Schirm hat, wenn es so in die spektakulären, weil man immer an die großen Spiele denkt, wie Dortmund gegen Bayern oder ich weiß nicht, Leipzig gegen Bayern und so weiter. Aber das sind diese kleinen, großen Dramen, die sich dann abspielen in der Abstiegszone. Und wenn du da 3-0 führst und dann noch 4-3 verlierst, ist das einfach heftig zu Hause auch noch. Mit 2 Elfmetern in der Nachspielzeit, in diesem Schneegestöber auch noch, wo du dann wirklich auch teilweise diese Linie nicht gesehen hast, den Elfmeterpunkt nicht gesehen hast, da wirklich alles drin in diesem Spiel.
Und es ist auch beim Elfmeter, wenn der Ball auf dem Punkt liegen muss und der Torwart auf der Linie bleiben muss, bis zum Schuss, sind die Linie und die Punkte da auch sehr wichtig.
Ja, und das macht man sich ja gar nicht mehr, das macht man sich ja gar nicht mehr bewusst. Und also wirklich irgendwie ein Schmankerl, finde ich, aus der jüngeren Fußballvergangenheit. Video zu dem Spiel verlinken wir nochmal für euch in den Shownotes, auch den Spielbericht im Kicker, das kann man ja alles nochmal nachlesen. Ja, und das war damals dann auch wieder der nächste Nackenschlag für Köln. Die haben dann bis zum 17. Spieltag warten müssen, bis der erste Sieg dann gelang. Und die Frage ist, wie lange wird Schalke warten? Also es sind jetzt ja vor allen Dingen bei Schalke ja auch nicht nur diese Saison, sondern muss ja auch natürlich saisonübergreifend schauen. Da sind es halt 25 Spiele ohne Sieg. Aber jetzt diese Saison ist halt auch schon wieder losgegangen mit 9 ohne Sieg. Jetzt kommt Leverkusen heute. Sieht jetzt auch nicht so aus, als würde das unbedingt bei dem Spiel anders ausgehen. Leverkusen unter der Woche natürlich in Europa League in Einsatz. Könnte natürlich dann doch wieder dafür sprechen, dass sie ein bisschen wenig sich erholen konnten. Aber mein Gott, gegen Schalke.
Ja, es ist Leverkusen ist nicht unbedingt der Turnaround-Gegner, gegen den du das schaffst. Wobei Köln es ja auch gegen Dortmund geschafft hat. Also das sind ja vielleicht dann noch gerade die Spiele, in denen man es nochmal schafft, was abzurufen, was man vorher nicht abrufen konnte.
Total, ja. Also vielleicht überraschen Schalke ja auch und diese Negativserie hat dann mal ein Ende. Also irgendwann muss es doch soweit sein. Ich glaube, das sagt sich auch das sagt sich jeder Schalker gerade aktuell.
Ja. Es kann nicht immer schwarz kommen. Irgendwann kommt auch wieder rot.
Richtig, richtig. Ja, das erwartet uns heute also im späten Sonntagsspiel. Und dann am Montag, also morgen noch, der Abschluss des Spieltages mit einem echten Knaller, das sich auch, glaube ich, jeder unbedingt anschauen möchte. Es treffen zwei Vereine aufeinander, die man in sein Herz geschlossen hat als neutraler Fußballbeobachter. Es ist die TSG aus Hoffenheim und die Puppenkiste aus Augsburg. Also das ist wirklich ein Montagabendkracher, wie man ihn sich wünscht.
Ja, da haben wir fast das Gefühl, da wurde ein Spiel so wie im Mittelalter außerhalb der Stadtmauer vertrieben. Also da wurde ein Spiel einfach aus dem Wochenende raus vertrieben in den Montag, weil man das nicht haben wollte. Genau. Aber man muss abwarten, vielleicht wird es auch ein Riesenknaller mit 3-0 Führung und 4-3 am Ende und 2-11 in der Nachspielzeit.
Man weiß es nicht. Und ja, also schöner Vergleich, muss ich sagen. Also wirklich so dieses so, nee, wir wollen euch hier nicht im normalen Bundesligaspieltag haben. Das ist uns zu schlechtes Spiel. Geht ihr mal auf den
Spielt
Montag.
Spielt das mal Montag. Ja,
spielt das mal Montag. Ja. Ist auch nicht so, dass es jetzt
ich glaube, die riesen... Ein Schneechaos wird es nicht geben, prognostiziere ich jetzt mal.
Na, wer weiß, vielleicht gibt es da noch den riesen Wetterumschwung.
Ja, Schnee in Sinsheim.
Ja, genau. Und man sieht den Ball nicht mehr. Das ist echt krass. Also wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, ich schicke das Video natürlich auch. Du kannst dir natürlich auch in den Shownotes nochmal dann nachher reinziehen, Henning.
Auf jeden Fall. Ich klicke da immer auf alle Links einmal drauf.
Man sieht den Ball am Anfang zumindest teilweise echt sauschlecht. Ich frage mich dann auch, wie die Zuschauer das gesehen haben. Damals gab es ja noch Zuschauer. Damals. Zuschauer im Stadion. Kennt man ja gar nicht mehr.
Ja. Noch Zuschauer, aber schon Videobeweis, oder?
Ja, Videobeweis gab es offenbar schon, weil das hatte Marco Hagemann ja auch gesagt, kurz in Köln nochmal gecheckt. Also muss es den ja gegeben haben. Ja. Hat er mich auch überrascht, aber gab es damals schon und ja.
Eine kurze Zeitspanne, wo es noch Zuschauer, aber schon Videobeweis gab.
Ja, genau.
Das ist ja für Historiker später so ein ganz super zu datierendes Ding eigentlich, weil das noch ein paar Jahre sind.
Bekommt dann auch
wir werden nie wieder Zuschauer im Stadion haben werden vielleicht.
Bekommt dann auch so ein extra so einen Namen, die Phase irgendwie, dann denken die so einen wissenschaftlichen Namen darüber aus und schreiben so Doktorarbeiten darüber.
Ja. Da können wir uns drauf freuen.
Da können wir uns drauf freuen, ja, genau. Also, das ist vielleicht alles zur Bundesliga aktuell und dann noch kurz zwei Geschichten aus dem Ausland. England. Henning, was denkst du über den Brexit? Da ist man ja schon fast wieder raus aus den ganzen Diskussionen, aber das Ding steht ja immer noch nicht endgültig fest und bis Ende Dezember gibt es da ja noch die Frist und dann ist es jetzt sowieso, also ab Januar sind sie offiziell dann wirklich raus. Ne? Also es ist ja auch dann nicht mehr zurückzumachen. Und dann sind die Briten raus und das hat auch Einfluss auf die Premier League, da kommen wir gleich noch zu, aber so generell Brexit, deine Gefühlslage dazu?
Ja, die Wahl und Abstimmung zwar 2016 damals, im selben Jahr wie auch die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten und das Schöne ist bei Trump, man wusste ja, dass es zeitlich begrenzt ist. Da haben die Väter und Mütter, wahrscheinlich hauptsächlich Väter der US-Verfassung sich was Gutes ausgedacht, dass man da nicht endlos so einen Idioten hinwählen kann. Beim Brexit sieht das anders aus. Das ist jetzt ja nicht so an die Leute geknüpft, wie es vielleicht sein sollte, die das uns allen eingebrockt haben, sondern das ist jetzt irgendwie beschlossen und ich habe das Gefühl, alle Möglichkeiten da noch umzukehren und noch ein zweites Mal abzustimmen sind vertan und nicht genutzt worden. Und jetzt wird das auf uns zukommen und es kam jetzt in den Nachrichten in den letzten Wochen, dass da wohl nochmal verhandelt wird zwischen Boris Johnson und der EU. Ich muss sagen, ich habe da den Überblick verloren, was da jetzt noch offen ist auszuhandeln, ob es da irgendwie um die nordirische Grenze ist ja ein großes Thema. Also es ist ja auch hauptsächlich ein wirtschaftliches Ding.
Ja.
Aber auch auf den Fußball hat das Auswirkungen anscheinend.
Hat es Auswirkungen, aber ich gebe dir vollkommen recht, man hat auch gar keinen Bock mehr, da in die Details einzusteigen, weil es einen so, also jetzt mittlerweile ja schon zum Glück wieder so lange her, aber es gab mal eine Phase, da habe ich auch noch die Nachrichten gesprochen beim MDR, da erinnere ich mich noch, dass echt über Wochen dieses Thema virulent war und man als Nachrichtensprecher irgendwann auch keine Lust mehr hatte, dieses Thema immer wieder zu bespielen zu müssen. Man musste es aber natürlich bespielen, weil es extrem wichtig war, aber es hat sich auch nicht wirklich was bewegt. Da gab es immer wieder diese Abstimmungen im Unterhaus, immer diese Order-Rufe von dem legendären Mann. Ja. Und dann Theresa May, die da immer noch wieder aufgetreten ist. Jetzt ist Johnson da am Ruder, also auch was da alles für Personalien mit zusammenhängen, ne? Jetzt ist dieser Johnson dadurch an die ins Amt gekommen, letztendlich ja auch irgendwie. Alles irgendwie total turbulent und ja, damals hatte man irgendwie keinen Bock mehr darüber zu berichten und so, musste es dann irgendwie trotzdem machen. Und jetzt ist es wohl, ja, das heißt ja wohl, ist es nicht mehr aufzuhalten. Es geht wohl irgendwie noch um Fischereirechte unter anderem. Mhm. Auch geil.
Ja.
Und naja, auf jeden Fall hat es auch Auswirkungen auf den Fußball. Und ab 1. Januar müssen Fußballer aus der EU, wenn sie nach England wechseln, eine Arbeitserlaubnis vorweisen. Und das galt bislang halt eben für Profis aus Nicht-EU-Ländern, wie zum Beispiel Brasilien oder so.
Ja.
Und dafür musst du bestimmte Anforderungen erfüllen, die irgendwie in so einem Punktesystem erfasst werden. Und da geht es dann irgendwie um Einsätze in der Jugend oder in der A-Nationalmannschaft, über das Niveau von den abgebenden Vereinen und Erfolge in den Wettbewerben, in den kontinentalen Wettbewerben und die Zahl der Einsätze. Das wird dann alles irgendwie zusammengenommen. Und wenn du eine Mindestpunktzahl hast, dann erhältst du die Erlaubnis automatisch. Und wenn du das irgendwie verfehlst, dann kannst du eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Also auf jeden Fall erschwert es die Transfers erstmal schon. Und Jürgen Klopp hat auch irgendwie gesagt, er weiß es auch noch nicht, also er sieht jetzt noch nicht einen einzigen Vorteil, den der Brexit irgendwie mit sich bringt. Und das ist ja der nächste Nachteil, so mehr oder weniger.
Ja.
Und auf die Jugendspieler hat das auch noch einen Einfluss. Und zwar kannst du dann in Zukunft als Premier League Club nur noch, ich schau mal kurz, du darfst keine ausländischen U18-Spieler mehr verpflichten und maximal 6 U21-Spieler aus dem Ausland. Und gut, klingt jetzt gar nicht so dramatisch wenig, aber auf der anderen Seite ist es einfach, was ich einfach so krass dran fand, das macht man sich gar nicht bewusst, aber dass der Brexit da so einen Einfluss hat, noch auf solche Geschichten auch. Das fand ich so erstaunlich auch daran.
Ja, das stimmt. Und wenn dann auch in das Punktesystem die quasi eine Bewertung des abgebenden Vereins Eingang findet, ist es ja vielleicht auch für Spieler aus kleineren Vereinen schwieriger, den Sprung nach England zu schaffen.
Ja, so verstehe ich das. Also angenommen, keine Ahnung, gutes Beispiel wäre wahrscheinlich hier von Freiburg Dings zu Leeds gewechselt.
Jetzt auch Nationalspieler.
Robin Koch.
Robin Koch, genau, der Kollege. Grüße.
Grüße. Das wäre wahrscheinlich so ein Beispiel, der hätte es vielleicht schwierig gehabt, weil ich glaube jetzt nicht, dass der dann so auf diese Mindestpunktzahl gekommen wäre so schnell. Aber ich finde das auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Es soll ja darum gehen, irgendwie den einheimischen Nachwuchs in England zu schützen vor zu vielen ausländischen Spielern. Das ist alles ein bisschen bescheuert.
Ja.
Also teilweise kann man es nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so ein bisschen, merkwürdig. Aber gut, es ist England. Was ist in England nicht merkwürdig, ne?
Das stimmt.
Ja, und dann noch eine Meldung aus Italien, die mich aufhorchen lassen hat. Und zwar Silvio Berlusconi, Henning, hat einen Verein übernommen. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Hast du das mitbekommen?
Ja. Nein. Ich habe von dem seit wirklich vielen Jahren nichts mehr gehört.
Ja.
Also jetzt nicht privat, sondern in den Medien.
Ach, hat er dir gar nicht mehr geschrieben bei WhatsApp oder was?
Nee, still geworden. Ghosting.
Ja, der ist beschäftigt, glaube ich, mit viel mit Bunga-Bunga-Partys nach wie vor. Und hat sich jetzt dann aber auch mal die Zeit genommen und einen Fußballverein geholt. Und zwar den AC Monza hat er sich gesichert. Da, wo die Formel-1-Strecke wahrscheinlich auch ist, weil der große Preis von Monza, ja. Daher kenne ich das.
Ja, ja.
Nördlich von Mailand. Und pumpt da wohl relativ viel Geld rein. Ich finde das erstmal krass, dass er überhaupt, also dass dieser Mann noch so viel Einfluss offenbar hat, dass er jetzt irgendwie da so mitmischen kann wieder. Und
auch so viel Geld noch.
Ja.
Also da ist doch so viel Steuernachzahlung, Anwaltskosten, Gefängnisaufenthalt. Also ich meine, das ist, dass da jetzt noch so viel Geld übrig ist, dass man sich überlegt, wohin damit. Also nicht, dass er noch, dass er davon leben kann, eine Sache, aber dass er sagt, ich kaufe jetzt einen Fußballverein und pumpe da Geld rein, ist dann nochmal eine andere Dimension von Geld haben.
Absolut, das können ja sonst nur, ich weiß nicht, amerikanische Investoren mit Berliner Bundesligisten machen. Aber er hat sich diesen AC Monza gesichert und spektakulär, ich wusste es auch nicht, aber zum Beispiel seit September oder Oktober dahin gewechselt, Kevin Prince Boateng spielt da auch.
Krass, ein bisschen unterm Radar geblieben.
Bisschen unterm Radar und die sind in der Serie B unterwegs, also zweite italienische Liga, ja. Und wollen dann auch in die Aufstiegsplayoffs, stehen aktuell auf Platz 8 und es soll jetzt ein weiterer spektakulärer Spielertransfer über die Bühne gehen, und zwar niemand Geringeres als Mario Balotelli soll wohl nach Monza transferiert werden.
Wahnsinn.
Ja. Mario Balotelli.
Das ist ja auch ein Beuteschema, das sich da abzeichnet. Also sehr talentierte, aber so leicht auch schwierige Persönlichkeiten, die um die es auch still geworden ist in den letzten Jahren. Also quasi die Berlusconis des Fußballs. Wenn man möchte.
Ja, ja.
Werden da jetzt zusammengesammelt. Also ein bisschen, also ich meine, Union Berlin hat ja auch einige Transfers getätigt, wo so Altgediente oder zumindest also ich sag mal, Gentner, Kruse auch, obwohl er jünger ist natürlich. Also Subotic, ein bisschen auch Loris Karius, so Spieler, die irgendwo so eine kleine Macke im Lack haben, aber trotzdem große Fähigkeiten und auch Erfahrung. Und ja, also hat so ein, wenn da so ein Gesamtkonstrukt hinter ist und hier sich jemand Gedanken gemacht hat, was für Spieler passen zu uns, das klingt da auch ein bisschen so.
Ja, du sagst eine Macke im Lack, und der Vorstandschef von Monza, Adriano Galliani, die rechte Hand von Berlusconi, hat der italienischen Nachrichtenagentur ANSA über Balotelli Folgendes gesagt. Das war ein schönes Zitat, deswegen möchte ich es dir kurz vorlesen. Adriano Galliani sagt Folgendes, Zitat: Ich habe ihm, also Balotelli, gesagt, dass es wirklich der allerletzte Aufruf für ihn ist. Ich liebe ihn. Balotelli ist ein Spieler, der mit seinen technischen und körperlichen Voraussetzungen viel mehr hätte erreichen müssen. Er hat exzellente Qualitäten gezeigt und es ist unklar, warum es nicht weiterging. Er ist gerade einmal 30 Jahre alt. Präsident Berlusconi ist begeistert. Er hat mir sein Okay gegeben. Also, er liebt ihn, er will ihn haben und ja.
Ja, ja, das ist schön. Letzter Aufruf, Balotelli.
Last Call Balotelli. So könnte die Folge eigentlich heißen. Das ist eigentlich ein schöner, ja, schöner Titel. Letzter Aufruf. Berlusconi ist ja schon letzter Aufruf. Balotelli. Der ist auch gerade vereinslos, Balotelli, ne?
Ja, das ist irre. Also stimmt natürlich völlig, dass das auch eine andere Karriere hätte werden können. Ich glaube, jeder, also ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet, aber ich glaube, jeder, der mit ihm zusammengearbeitet hat, für den ist es vielleicht nicht so ein ganz großes Rätsel, warum es nicht weiter für mehr gereicht hat. Aber vielleicht wird die Verantwortlichen beim AC Monza da ja auch noch ihre Schlüsse ziehen können in einem Jahr dann.
Ja, also fand ich eine lustige Geschichte aus dem europäischen Ausland, aus der Serie A und beziehungsweise Serie B in dem Fall, ja. Aber vielleicht der bald Serie A.
Ja, wohl Serie B wie Berlusconi natürlich auch. Passt.
B wie Berlusconi oder auch B wie Bunga Bunga. Also das, vielleicht sollte er doch lieber da bleiben.
Boateng und Balotelli. Boateng, Balotelli, Berlusconi, vielleicht ist das auch ein anderes Konzept, das wir jetzt, das viel oberflächlicheres.
Genau, nee, wir machen nur Transfers mit B. Also es passt ja einfach in unser Konzept.
Ja. Was macht Michael Ballack eigentlich?
Ja. Das wäre vielleicht auch einer für eine Funktionsposition da. Ja. Also, der Blick nach Italien, und dann geht am Ende der Blick nochmal raus in die europäische Königsklasse, denn die steht jetzt ja wieder an. Letzter Spieltag, letzter Gruppenspieltag, und dann ist dieser Wahnsinnsspielplan bis Weihnachten auch endlich mal ja getilgt, muss man ja fast sagen. Also es ist ja ein unfassbares Tempo, was da vorgelegt wird.
Wird richtig Arbeit, der Fußball.
Ja. Eine unfassbare Taktung. Genau, Dienstag, also wir haben jetzt die zwei Spiele mal rausgepickt, die noch entscheidend sind für die deutschen Clubs. Leipzig gegen Man U, da sollte Leipzig gewinnen, um weiterzukommen. Aber das viel spektakulärere Spiel natürlich dann am Mittwoch, Real Madrid gegen Gladbach. Die Borussia muss im Bernabeu nicht gewinnen, aber sie sollten vielleicht gewinnen oder zumindest einen Punkt müssten sie holen, um weiterzukommen.
Ja. Ein Punkt fürs Weiterkommen, ein Sieg für den Gruppensieg. Und wenn sie verlieren, dann kommt es ein bisschen drauf an, was Inter Mailand und Schachtar Donetsk im Parallelspiel abliefern. Dann ist aber minimal der dritte Platz drin. Also die Euroleague ist sicher, aber natürlich will man jetzt mehr, gerade weil man eine sehr gute Gruppenphase gespielt hat und punktemäßig noch viel mehr hätte drin sein können. Da ja, drücken wir die Daumen, dass es klappt mit einem Punkt und das wäre eine schöne Sache.
Ja, total. Also ich bin ja auch, was Gladbach angeht, relativ neutral bis positiv aufgestellt, es sei denn, sie spielen gegen die Hertha, ist klar. Aber sie haben einfach ein ziemlich cooles Team, auch muss man wirklich mal sagen, auch wie gesagt, Neuhaus habe ich schon angesprochen, aber auch so die Offense, die Offensive mit Thuram, oh ja, mit Plea, mit
Embolo.
Also es ist wirklich ein super, super Mannschaft. Und was bei der auch gut funktioniert bei der Mannschaft, ist einfach das Gefüge und der Zusammenhalt und die Power, die sie jedes Wochenende da auf die Straße bringen. Ist wirklich beeindruckend. Ja. Auch ein Stindl, der dann irgendwie ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dann auch nochmal echt wichtig ist fürs Team. Und nee, also ist wirklich ein sehr, sehr schön anzusehender Fußball, den sie auch spielen. Dementsprechend wünscht man ihnen auch, dass sie jetzt weiterkommen. Und
ja, Gewinn für die Bundesliga und auch ein Gewinn für den deutschen Fußball dann in Europa, wenn das klappen sollte. Aber ich meine, Europa wird ja in jedem Fall, und in der Euroleague ist ja auch die Chance, noch weiterzukommen als in der Champions League vielleicht gegeben. Also es ist ja auch nicht das Schlimmste, jetzt Euroleague zu spielen mit dem Kader der Mannschaft. Aber natürlich möchte man lieber ins Achtelfinale der Champions League.
Du willst an die Fleischtöpfe, da willst du ran. An die Fleischtöpfe Europas.
Ja.
Und da werden sie jetzt mit einem Sieg oder einem Unentschieden auf jeden Fall auch weiter dran beteiligt. Und dann kommt ja vielleicht der nächste Knaller im Achtelfinale. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei diesen Spielen unter der Woche, wenn ihr euch die anguckt. Henning, was steht bei dir jetzt noch an? Nikolausi, was machst du noch? Irgendwas geplant oder kleiner Spaziergang noch? Mehr kann man ja auch fast gar nicht machen.
Auf jeden Fall. Es ist das Wetter, wenn ich rausgucke, es ist ein blauer Himmel und die Sonne bestrahlt die gegenüberliegende Häuserseite. Ich habe leider wenig Sonneneinwurf hier in meiner Wohnung. Aber ich werde auf jeden Fall noch rausgehen, einen kleinen Spaziergang durch Friedrichshain wagen und noch ein bisschen Schokolade mampfen und einen ruhigen Sonntag machen. Mir die Spiele angucken, mal gucken, was Bremen und Stuttgart so hinkriegen. Und der Spieltag ist dann ja auch noch nicht abgeschlossen, gibt noch den Montag, aber heute wird, glaube ich, ein ruhiger Advents- und Nikolaussonntag.
Das,
bei dir, was hast du noch so vor?
Das klingt doch schön. Na, ich muss wahrscheinlich kurz mal in die Stadt reinfahren und was besorgen. Heute ist ja verkaufsoffen tatsächlich. Das heißt, ich werde nochmal mit dem Fahrrad reinfahren, um mir die solchen Gefahr aus dem Zug dem zu entgehen und dann nochmal eine Kleinigkeit besorgen. Und dann werde ich mich hier auch auf einen gemütlichen Nachmittag einstellen. Vielleicht ein bisschen Fußball hören im Radio und dann denke ich mal, auch den Nikolausabend einläuten mit vielleicht ein paar Kerzen. Ja.
Oh ja. Stimmungsvoll.
Stimmungsvoll. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da.
Absolut.
Und ich weiß gar nicht, gegen wen Hertha spielt. Ich glaube, es ist jetzt sogar Gladbach, oder? Ich glaube, wir spielen jetzt gegen Gladbach als nächstes Spiel.
Das kann sein.
Jetzt haben wir uns so viel hier mit der Champions League auseinandergesetzt. Ich gucke das nochmal kurz nach, weil ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass wir jetzt gegen
Samstag, 12. Dezember, 15.30 Uhr im Borussia-Park Mönchengladbach.
Ach, du grüne Neune. Naja gut, für uns vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nach dem Realspiel auf sie treffen, weil dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen ausgepowert. Wir sind ausgeruht.
Und genau. Da kann man hoffentlich Gladbach zum Einzug ins Achtelfinale gratulieren und die Gladbacher gratulieren dann der Hertha zu 3 Punkten in der Bundesliga. Genau. Dann sind alle glücklich und das wird eine schöne Sache.
Richtig.
Am Samstagabend dann übrigens Union empfängt den FC Bayern München.
Ah, herrlich. Das ist doch ein toller Spieltag nächste Woche. Die werden wir für euch dann wieder am Sonntag hier zusammenfassen und analysieren und mit dem Besten aus der gesamten Fußballwelt garnieren, hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das war's für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und macht es gut bis dahin. Tschüss.
Genau. Und stay home, stay tuned und bleibt gesund. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.